Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Bevor wir mit der neuen Folge starten, möchte ich euch mein neues Halbzeitprogramm ans Herz legen. Das ist ein Programm für Frauen 40 plus, was über 9 Monate geht und wo wir die wichtigsten Midlife-Themen miteinander anschauen wollen. Also von Beruf über Beziehungen, über Hormone, Körperumstellung, Empty Nest, alle Dinge, die uns so ein bisschen bevorstehen in den Jahren so ab circa 40. Und wenn du das Gefühl hast, ganz viel in deinem Leben, was eigentlich sich wie eingespielt hatte, wird plötzlich unruhig und es stürmt, dann ist das Halbzeitprogramm vielleicht für dich genau das Richtige. Wir werden da 2 Wochenenden haben, 1 im Januar und 1 im September und dazwischen Online-Treffen und Kleingruppen und wollen uns einfach mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, dass da ein großer Schatz liegt, wenn wir Dinge abschließen, beenden, anschauen, Standortbestimmung machen und am Schluss dann wirklich losgehen in diese nächsten Jahre. Weil es ist erst Halbzeit, das hat für mich ganz viel gemacht, dieses Denken, es ist erst Halbzeit. Und ich fände es mega cool, wenn du vielleicht Lust hättest, dabei zu sein. Alle Infos findest du unter Campus We, das heißt We Explore 40 Plus oder das Halbzeitprogramm. Und dann starten wir jetzt mit unserer heutigen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Frau Authentisch. Wir sind mitten in der Reihe Gefühlslandschaft. Und zwar ist es die Serie zu Brené Brown, ihrem neuesten wunderbaren Buch Atlas of the Heart. Und wir sprechen in jeder Folge über ein Kapitel und über ja, 1 oder 2 oder manchmal auch mehrere Emotionen. Und heute haben wir die Lena zu Gast. Hallo Lena.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und wir werden über das Thema Kindstod, Fehlgeburten sprechen. Und ich möchte deswegen auch eine Triggerwarnung am Anfang von der Folge aussprechen, wenn das was ist, was für dich ein sehr, sehr schwieriges und schmerzhaftes Thema ist, dass du dir einfach überlegst, ob du die Folge jetzt anhörst oder ob du sie vielleicht in einem anderen Kontext dann anhören möchtest. Und ja, dass man einfach weiß, sowas kommt jetzt in der Folge vor. Wir hatten schon einige Folgen, also ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr da alle anhört. Ich finde, es sind so coole Geschichten, coole Frauen da gewesen. Und eben, ich habe jetzt heute echt eine große Freude, dass die Lena da ist. Ich habe mir schon lange gewünscht, dass sie kommt als Gesprächspartnerin. Und Lena, möchtest du kurz was zu dir sagen, so als Person, dass die Leute wissen, wer du bist?
Klar, kann ich gern machen. Also ich heiße Lena, ich bin 35 Jahre alt, bin Lehrerin an einer Schule, an einer christlichen Schule. Unterrichte da Deutsch und Französisch und Literatur und Theater. Hab eine Tochter, die ist 11 Jahre alt, wobei sie würde jetzt sagen 11,5, das wäre jetzt wichtig. ist gerade in 6. Klasse gekommen gestern. Ja, das ist, glaube ich, so. Das sind die wichtigsten Background-Infos, die man wissen sollte.
Und das Thema heute, um das wir uns ein bisschen drehen werden, ist ja eben dieses Places we go when we are hurting, also Orte, an die wir uns flüchten, wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns schlecht geht. Und die Brené hat unter den Begriff einsortiert, ja, so ein Wort, wo ich ganz schwierig fand, auch zu übersetzen, Anguish. Also ich habe es mal mit Qualen, Leiden übersetzt. Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Traurigkeit und Trauer. Das ist jetzt sicher so, dass man eigentlich ja über jedes von diesen Themen eine eigene Folge machen könnte. Das sind mega spannende Themen und ich glaube, das sind auch wirklich Gefühle, wo jeder irgendwo denkt, ja, das ist ein Gefühl und das ist wichtig, dass man irgendwie weiß, wie man damit umgeht, weil irgendwann im Leben erlebt man diese Gefühle auch. Und jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen ganz spezifisch über Trauer sprechen. Lena, du hast dich ja selber zu dem Thema angeboten. Warum?
Ja, ich habe mich deshalb auch dazu entschieden, darüber heute zu sprechen, weil ich schon öfter in meinem Leben getrauert habe oder schon mehrere Verluste erleben musste sozusagen. Also ich habe einerseits meinen Vater verloren 2018, der ist verstorben und ich habe insgesamt 6 Fehlgeburten gehabt. Insofern ja, war das die letzten Jahre, eigentlich seit 2012, seit 10 Jahren ziemlich genau Teil meines Lebens und hat sich auch sehr verändert im Laufe der Zeit, also meine Form des Trauerns, meine Art zu trauern. Und ja, ich dachte mir, warum nicht Leute daran teilhaben lassen, vor allem, weil ich jetzt bei der letzten Fehlgeburt, die war dieses Jahr, ja ganz anders da rangegangen bin als die letzten Male und gemerkt habe, dass das ein besserer Weg ist oder einer, der mir gut tut. Mhm. Und ich mir dachte, ja, vielleicht kann es auch anderen helfen, wenn ich das ein bisschen teile und davon erzähle.
Mhm. Super, ich finde es mega cool, dass du das machst. Du hast es jetzt schon angedeutet, du hast es schon mehrfach erlebt und ich glaube, das ist ja sicher auch was bei Trauer, ja, was nochmal so ein bisschen, ja, es ist da nicht, du fängst jedes Mal wieder von vorne an mit einem Trauergefühl, sondern das ist ja dann auch was, wo du die alte Trauer noch mitnimmst. Also so habe ich das auch selber bei mir erlebt. Wie hat sich das denn für dich so angefühlt, jetzt gerade, wenn man jetzt mal in dem Fehlgeburtenbereich bleibt, da kommt ja immer wieder Hoffnung auf. Und ja, dann diese Hoffnung zu haben, irgendwie sich auch einzulassen auf die Hoffnung und dann sie wieder zu verlieren?
Ja, also diese Hoffnung war jedes Mal da, auch beim 6. Mal, obwohl ich natürlich bei der letzten Schwangerschaft noch größere Ängste hatte als bei den Schwangerschaften davor. Also die Angst war von vornherein eigentlich präsent, dass es wieder nichts wird. Mhm. Ja, die war eben bei der ersten Fehlgeburt noch nicht da. Da bin ich wie naiv rangegangen, weil ich hatte ja schon ein gesundes Kind und dachte mir, ja klar, man kriegt halt Kinder. Mhm. Ja, also das ist das, wofür wir Frauen auch irgendwie, klingt jetzt vielleicht hart, aber dafür sind wir irgendwie da oder das ist so meine Rolle oder das will ich ja auch. Und dann war es beim ersten Mal so, okay, krass, hat nicht funktioniert. Dann habe ich mich schon damit auseinandergesetzt und gemerkt, okay, das passiert oft, bin auch nicht allein damit. Und das hatte zur Folge, dass ich mir dachte, ja, ist ja nicht so schlimm. Jede dritte Frau erlebt eine Fehlgeburt oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann habe ich das ein bisschen runtergespielt und das war ein bisschen der rote Faden eigentlich bei den 5 Fehlgeburten, bei den 5 ersten, die ich hatte, dass ich mir gesagt habe, ja, ist nicht so schlimm. Mhm. Also eigentlich war es schon schlimm. In mir drin war es sehr, sehr schlimm. Es ist immer ein Gefühl von, also ich liebe ein Baby, das ich noch gar nicht kenne, von dem ich einfach weiß, es ist da und ich liebe es wahnsinnig. Und dann wird es mir weggenommen oder es kommt nicht zu dem, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche und es tut wahnsinnig weh. Das war jetzt nicht anders beim letzten Mal, nur habe ich irgendwie, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, beim letzten Mal das mir noch vorgenommen, bewusster zu erleben und nicht so runterzuspielen. Und in dem Sinne bewusster erleben, dass ich auch die Schwangerschaft von Anfang an richtig dokumentiert habe. Ich habe Fotos gemacht von meinem Bauch, ich habe ein Tagebuch geschrieben und ich habe Briefe an mein ungeborenes Kind geschrieben. Ich habe Leuten davon erzählt, dass ich schwanger bin. Auch als ich dann wusste, dass dieses Kind, und das war ja auch, oder ist Teil meiner Geschichte, dass das Kind sehr, sehr schwer krank ist und eben nicht überleben wird oder gar nicht lebendig auf die Welt kommt, das wurde mir gesagt irgendwann. Auch dann habe ich gesagt, okay, ich bin trotzdem schwanger, das ist mein Kind und es wird auf die Welt kommen. Und ja, da bin ich eben bei der letzten Schwangerschaft ganz anders rangegangen und habe das nicht mehr so weggedrückt, unterdrückt wie die letzten oder die ersten Male.
Weißt du, warum? War das eine bewusste Entscheidung oder hattest du einfach wie das Gefühl? Das wäre wichtig.
Ich denke, ein bisschen eine Mischung aus beidem. Einerseits war das rational betrachtet so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich meine letzte Schwangerschaft. Ich habe keine Kraft mehr, das nochmal zu erleben. Also ein 6. Mal. Klar, es sind 10 Jahre. Trotzdem, es ist 6-mal Hoffnung, 6-mal Schmerz, 6-mal Enttäuschung. Und ich habe mir gesagt, nee, also dieses Mal ist das letzte Mal. Egal, ob es klappt oder nicht. Also in Anführungszeichen egal. Und zum anderen habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, die letzten Male habe ich das nicht so gut gelöst. Also ich habe es schon auch geschafft, da einen Schritt ein bisschen zurückzugehen und auf mich zu gucken und zu sagen, Lena, ich glaube, du hast nicht gut getrauert.
Okay.
Also ich habe die letzten Male, gut, es waren auch verschiedene Stadien der Schwangerschaft, mal früher, mal später. Aber auch als ich in der 20. Schwangerschaftswoche einen toten Sohn geboren habe, war ich 2 Tage später wieder in der Schule und keiner wusste.
Ja.
Also ich war krankgeschrieben, weil krank und dann war es auch irgendwie nicht so relevant. Er ist Freitag geboren, Montag, zack, war ich da. Mhm. Das war kein Thema. Und ich habe dem gar keinen Raum gegeben und habe im Nachhinein gemerkt, wie mich das dann eigentlich noch mal mehr belastet hat. Dadurch, dass ich es kaum geteilt habe, selbst in meinem Freundeskreis. Also es gibt Schwangerschaften, von denen weiß keiner. Also in meinem Freundeskreis, meine ich. Und da habe ich mir gesagt, so nee, vielleicht auch, weil ich jetzt älter geworden bin, reifer, ich weiß es nicht, ob es damit auch zusammenhängt. Mir gesagt, nee, jetzt mache ich das ganz anders und ich habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Ja, ich kann es gut verstehen. Es ist schon noch ein Thema, was man ja eigentlich irgendwie so, ja, manche würden jetzt sagen, das musst du nicht so am Mittagstisch bereden, so ein Thema, ja. Aber eigentlich ist es, weil ich kenne das ja selber, da ich auch mehrere Fehlgeburten hatte, ist es ja was wahnsinnig viele Leute beschäftigt. Und in der Situation fühlt man sich so alleine und hat ja eigentlich wahnsinniges Bedürfnis, auch darüber zu sprechen. Und es ist natürlich gesellschaftlich irgendwie noch gar nicht da so angekommen. Deswegen finde ich das mega cool und spannend, dass du das so gelöst hast. Du hast auch ein bisschen gebraucht, bis du da hingekommen bist. Ja?
Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen, was ist dadurch anders gewesen?
Ich habe dieses Mal zum ersten Mal gemerkt, dass ich nicht allein bin. Also ich habe mich die letzten Male sehr, sehr allein gefühlt. Ich habe mich auch verlassen gefühlt. Retrospektiv betrachtet war ich da selbst ein bisschen dran schuld, weil ich eben gar keinen Anteil gegeben habe.
Ja.
Aber dieses Mal habe ich das gemacht, fast schon offensiv. Hab unter anderem, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, auch meine Kollegen, meinen Chef, meinen Schulleiter darum gebeten, das Kollegium zu informieren, wenige Tage nach der Geburt. Und das hat er gemacht, hat sich Zeit genommen, das Kollegium zusammengetrommelt. Und ich musste einfach die wissen, das hilft mir insofern, wenn ich dann wieder zurückkomme in den Job, dass man keine Fragen stellt, so hey, wo warst du? Oder dass auch keine anderen Gerüchte entstehen, von wegen, keine Ahnung, Burnout oder so. Nicht, dass ich das schlimm fände, aber ich wollte einfach, dass die Leute wirklich wissen, woran sie sind und was bei mir los ist. Und das hat mir in dem Fall wirklich, wirklich sehr geholfen. So ganz, ja, den Leuten auch zu sagen, sprecht mich gern drauf an. Also ich habe das kommuniziert, teilweise selbst auch kommunizieren lassen durch andere, dass man mir schreiben kann, dass man sich melden kann, dass ich nicht immer unbedingt ans Telefon gehe, wenn man mich anruft, aber dass man mir eine Nachricht hinterlassen kann. Und so habe ich gemerkt, krass, wie viele Leute eigentlich an mich denken, wie viele Leute das mitnimmt, entweder weil sie es selbst erlebt haben oder weil sie jemanden kennen, der, und das sind so, so viele. Und ich habe auch merken dürfen, dass selbst jüngere Leute, junge Frauen, Mädchen, spreche ich von meinen Schülerinnen teilweise, auch meinen Klassen habe ich es gesagt oder sagen lassen, die wahnsinnige Anteilnahme gezeigt haben in einem Maß, das ich nie erhofft oder mir hätte vorstellen können. Ja? Und das hilft tatsächlich. Also es sind Briefe gewesen, es sind Nachrichten gewesen. Ich habe einen Baum geschenkt bekommen, ja, wo es hieß, ja, der ist symbolisch, können Sie in den Garten einpflanzen für Ihre Tochter. Mega schön. Und das hatte ich vorher nie gemacht. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Geschenke bekommen habe, aber dieses, ja, die Leute nehmen einfach teil und zeigen, dass es sie berührt. Leute, die mir gesagt haben, sie beten für mich. Das hat mir wie ein bisschen Gewicht von meinen Schultern genommen, die Trauer irgendwie zu teilen. Ja.
Ja, das finde ich so schön, weil das eigentlich auch so ein bisschen das ist, was das Buch so stark zu vermitteln versucht, dass wir diese Gefühle eben bringen, damit dann die meaningful connections mit den Menschen entstehen. Und das ist jetzt das, was du sagst, ist wirklich genau eigentlich das, wo ich, weswegen ich denke, deswegen möchte ich diese Serie machen auch hier, weil ich mir das wünsche, dass du erlebst, dass dein Gefühl nach außen geht und dass eben andere Menschen darauf aufspringen und nicht dich dafür ablehnen, was wir ja irgendwie in unseren Köpfen so diese dumme Vorstellung haben. Wir sind dann schwach und dann sind die Leute blöd. Ja?
Ja.
Und ich würde auch sagen, es ist natürlich schon, es gibt sehr viele Leute, die sind überfordert mit so einer Situation. Das gibt es auch und es ist auch okay. Ja? Aber es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die ja wirklich richtig toll damit umgehen können.
Ja.
Und das merkst du dann erst, wenn du sie mal lässt, ja. Und ich fand es auch schon cool, bei dir zu sehen, wir haben auch ja immer so hin und her geschrieben, dass du warst so wahnsinnig bewusst. Also das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt bei jemandem, wo ich das Gefühl hatte, wow, du hast dir davor Gedanken gemacht, wie du das angehen möchtest. Du hast immer wieder auch so Sachen gesagt wie, ich glaube, ich brauche jetzt das oder das tut mir nicht gut, das ist jetzt nicht das, was ich möchte und so. Also du hast dich wahnsinnig in dem positioniert. Da hast du doch bestimmt extrem viel über dich gelernt, oder?
Ja, ganz bestimmt. Ich habe zum ersten Mal auch, wenn man jetzt ins Thema Geburt reingehen wollen würde, mich getraut, so voll auf mich zu hören, auf mein inneres Gefühl, auf das, was brauche ich jetzt. Also auch als die Geburt dann im Gange war, die am selben Tag noch stattfand, an dem das Herzchen aufgehört hatte zu schlagen, obwohl die Ärzte mir gesagt haben, ja, in der Regel dauert es, ja, Tage, Wochen und dann müssen sie immer zu uns kommen und Kontrolle und Ultraschall. Ich immer so, nee, ich will das überhaupt nicht. Mhm. Dieses Medizinische, lass das bloß weg von mir. Das habe ich von Anfang an der Schwangerschaft fast schon gesagt, boah, nee. Klar bin ich zur Untersuchung gegangen und durch die Untersuchung wurde auch klar, dass was nicht stimmt. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich will richtig wissen, was nicht stimmt, dass ich mich wirklich darauf vorbereiten kann. Und das war so ein super bewusster Prozess. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was kommt. Ich weiß, dieses Kind stirbt irgendwann. Ich will da aber auch nicht eingreifen. Ich lasse das jetzt so passieren, wie mein Körper, wie es kommen soll. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich vertraue da jetzt drauf. Das Kind bleibt so lange bei mir, wie es bleiben kann. Und dann geht's. Und ich habe dann dafür gebetet, dass es insofern schnell geht, als dass ich wollte, dass die Geburt zeitnah einsetzt nach dem Tod des Babys, damit ich eben nicht ins Krankenhaus muss, zu einer Ausschabung, solche Sachen. Das haben die Ärzte mir gesagt. Die haben auch mir geraten, als sie uns die Diagnose unterbreitet haben, die uns ja wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ja, Trisomie 16 heißt nicht lebensfähig. Das sind Kinder, die kommen meistens im ersten Schwangerschaftsdrittel tot auf die Welt oder ja, sind Fehlgeburten. Oder aber wenn die Schwangerschaft doch länger dauert, dann ja, ist die Schwangerschaft irgendwann beendet, bevor das Kind das Licht der Welt erblickt. Es ist meist tot oder es stirbt im besten Fall erst während der Geburt, sind aber nicht lebensfähig. Und da haben die Ärzte gesagt, es war kurz vor Ostern, haben sie mir gesagt, hören Sie mal zu, wir können Ihnen morgen Termin geben zur Abtreibung, dann ist es geregelt, dann können sie am Sonntag Ostern feiern. Und ich dachte mir so, was? Ich war wie fassungslos. Ich saß da drei Männern gegenüber, drei männlichen Ärzten, ich werde es nie vergessen. Ich habe nur den Kopf geschüttelt und da ging es los, als ich gesagt habe, stopp, nein. Ja, ich entscheide hier. Es ist mir schnurzpiep egal, was ihr von mir wollt oder was medizinisch besser ist. Ich vertraue auf mein Gefühl und ja, insofern habe ich sehr viel über mich gelernt. Was brauche ich? Auch in der Zeit dann nach dem Tod unserer Tochter oder nach der Geburt unserer Tochter viel in mich reingehört. Was brauche ich jetzt? Brauche ich Menschen um mich herum? Will ich allein sein? Will ich essen? Will ich schlafen? und es war dann auch ein Prozess, hat sich verändert. Am Anfang wollte ich gar nichts. Wollte ich gar niemanden. Ich habe mich unter einer Decke, wäre ich am liebsten den ganzen Tag gelegen. Das geht dann auch nur bedingt, wenn du schon Mutter bist, ja, und eine Tochter hast, die auch Bedürfnisse hat und so weiter, aber trotzdem, ich habe sehr ja, in mich reingehört und das war auch gut so. Und ich habe vor allem auch klar kommuniziert meinen Freunden, was kann ich gerade, was kann ich nicht, was brauche ich gerade? Will ich jemanden, der mir zuhört? Will ich allein sein? Will ich einen schnulzigen Film gucken? Will ich schönes Essen kochen? Will ich raus? Und das habe ich so ganz bewusst dieses Mal gemacht. In mich reingehört und ja, gemacht, was ich gebraucht habe. Es hat recht gut funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass die Trauer deswegen weniger schwer war oder schöner. Aber irgendwie war ich mehr im Einklang mit dem ganzen Prozess. Und dann war es eben auch irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann wieder arbeiten gehen.
Aber du hast ja dieses Mal ja mehr Zeit genommen, bist nicht einfach nach dem Wochenende wieder.
Nee, ich kann es gerade gar nicht in Wochen so genau sagen, aber es waren dann ja, ich glaube, bestimmt 4-5 Wochen Schule, in denen ich nicht da war, in denen auch die Geburt am Anfang war und dann waren sowieso nochmal Pfingstferien 2 Wochen und dann kam ich wieder. Und ich habe auch gesagt, ich möchte mit einer reduzierten Stundenzahl einsteigen. Habe vorher auch den Schülern gesagt, hey, ich bin wieder da. Und in der ersten Stunde in der Klasse immer, kann sein, dass es mir irgendwann vielleicht mal nicht so gut geht, dann gehe ich kurz raus. Wundert euch nicht, ja, dann lasst mich einfach. Also das ist auch so ein bisschen nicht groß thematisiert. Ich habe jetzt keinen Einblick gegeben, wirklich in mein Gefühlsleben oder so. Aber nur gesagt, hey, es kann sein, dass ich vielleicht durch irgendwas getriggert werde, weil es gibt Dinge, die mich total zurückwerfen, ja, wie so eine Welle, die mich dann packt, die so aus dem Nichts kommen kann. Das kann so ein Geruch sein oder ein Lied oder ein Wort oder dieses Mal habe ich es zum ersten Mal auch so erlebt. Ich habe unterrichte Deutsch und habe Goethes Faust unterrichtet und da tötet Gretchen ihr Kind. Ja, habe ich schon x-mal unterrichtet, auch mit dem Background, ich hatte Fehlgeburten, aber dieses Mal hat es mich wirklich, ich hatte Gänsehaut, mir war übel, ja, und ich habe das auch der Klasse einmal gesagt, boah, es ist mir noch nie so schwer gefallen. Und dann war gar kein Dialog darüber da, aber es war einfach, okay, sie haben es gehört, ich habe gemerkt, irgendwie auch verstanden oder akzeptiert und dann war auch wie so eine Last ein bisschen von mir weg, weil ich es gesagt habe. Genau, und das hat mir sehr geholfen, auch dass viele Menschen auf mich zugekommen sind und mich echt gefragt haben. Nicht nur, wie geht's dir, nicht nur dieses, tut mir voll leid, was auch schön ist, aber was manchmal ja die Tränen dann erst recht kommen lässt. Aber manche haben mir auch ganz konkrete Fragen gestellt dieses Mal, so, hey, ist deine Tochter während der Geburt gestorben oder davor? Hast du sie gesehen? Hast du sie beerdigt?
Die Fragen, wo man eigentlich denkt, man darf sie nicht stellen, gell?
Ja, und es sind genau die Fragen, und da möchte ich vielleicht auch ein bisschen zu ermutigen, stellt sie ruhig. Vielleicht nicht zwischen Tür und Angel, nicht im Supermarkt, an der Kasse, aber wenn irgendwie die Gelegenheit sich gibt zu einem ruhigeren Gespräch, fragt ruhig. Also fragt nach dem verstorbenen Kind, vielleicht auch, wie es ausgesehen hat. Ich habe auch manchen erzählt, dass wir Fotos vom Baby gemacht haben, und es gibt ganz vereinzelt Freundinnen, die gesagt haben, hey, wenn du magst, kannst du mir gerne die Fotos zeigen. Und es ist voll schön. Ja.
Super. Du hast ja auch im Buch das Kapitel gelesen. Und es wird da so ein bisschen unterschieden zwischen akuter Trauer, die Phase so direkt nach dem Verlust, wenn man starke Gefühle hat, wenn man sich so auf die verlorene Person auch noch so fokussiert, ja. Dann kommt eine Phase integrierte Trauer. Man hat sich dran gewöhnt, aber die Trauer ist noch nicht vorbei. Das ist dann, glaube ich, oft so ein bisschen die Phase, wo die Leute nicht mehr drüber reden, weil sie denken, man ist so over it. Das Dritte, was sie unterscheidet, ist komplizierte Trauer. Das ist dann vielleicht, so könnte man sagen, eine Trauer, die eben wiederholt kommt, die sich verstärkt dadurch, dass es eben wieder und wieder passiert. Und dann nennt sie noch eins, Disenfranchised Grief, also Verlust von etwas, was andere nicht anerkennen. Das geht auf eine Psychologin zurück, Tashel Bodir heißt die. Und es ist zum Beispiel eben sowas wie Kinderlosigkeit, Missbrauch, Selbstmord, wo es keine Ritualien gibt, wo die Leute einfach nicht wissen, was sie dazu sagen sollen, wie man damit umgeht oder ob man das überhaupt ansprechen darf, etc. Kannst du jetzt anhand von dem, wie du das erlebt hast, dieses Mal, kannst du gerade den Unterschied zwischen den ersten drei mal ein bisschen wie erklären den Zuhörerinnen?
Ja, also ich finde mich da auf jeden Fall wieder in dieser Unterscheidung. Trauer ist ja schon etwas, was sich mit der Zeit verändert, die bleibt ja nicht gleich. Das heißt nicht, dass sie leichter wird. Man sagt ja oft, man lernt damit zu leben. Vielleicht gar nicht so falsch, klingt nur so, ich weiß nicht, traurig. Aber die akute Trauer ist natürlich diese Phase direkt danach, wobei die teilweise, denke ich, auch schon vorher anfängt. Ich denke, mein akutes Trauern hat angefangen ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, mein Kind wird sterben. Ja, da war es noch in mir, hat noch gelebt, habe es gespürt. Mein Bauch ist noch gewachsen. Aber das ist auch die Zeit, in der die Leute am ehesten sich trauen, was zu sagen. Oder wo es einfach Thema ist, da bekommst du dann Karten geschickt, da bekommst du dann, ja, Beileidsbekundigungen. Und dann kommt eben diese Phase, ich weiß nicht genau, wie viele Wochen das jetzt sind oder Monate, ob man das jetzt auch festlegen muss. Da wird es dann nicht mehr so besprochen. Und das ist eigentlich voll schade, weil in dem Moment der akuten Trauer ist es schon schön, wenn dich Leute ansprechen, aber du hast selber so viel in deinem Kopf und es ist so omnipräsent, dass es manchmal schon fast zu viel ist, wenn dann alle irgendwie hier Beileid und so weiter, wenn dann die Trauer sich so ein bisschen gesetzt hat. Hier heißt es ja integrierte Trauer, dann nehmen die Leute oft Abstand davon, noch nachzuhaken. Das merke ich zum Beispiel jetzt. Also die Fehlgeburt war im Mai, Anfang Mai. Genau, Mai, Juni, würde ich sagen, waren die Leute schon noch so nachfragen. Wie geht's dir? Und dann ebbt es so ab. Und das ist sehr, sehr schade, weil gerade bei einer Schwangerschaft, also ich bin jetzt immer noch in der Phase, ich denke sehr oft dran, dass mein Kind jetzt so und so groß wäre. Mhm. Also es wäre immer noch nicht auf der Welt, es wäre im Oktober geboren. Aber ich denke mindestens bis zu dem Moment und auch danach noch, sollte Platz dafür sein. Und es ist so, so schade, dass die Leute, ich denke nicht, dass sie es vergessen, aber sie haben auch, glaube ich, oft im Hinterkopf, hey, ich will das jetzt nicht wieder aufreißen, die Wunde. Mhm. Aber die ist eh da. Mhm. Die ist die ganze Zeit da und es ist kein Aufreißen, es ist eigentlich ein Zeigen, ey, ich leide mit dir oder ich bin bei dir. Mhm. Und ich fände es total wichtig, dass das noch mehr einen Platz bekommt, dass es legitimer ist und zwar eben nicht nur, wenn du, weiß ich nicht, als ich meinen Vater verloren habe, war es wie legitimer, dass die Leute nachfragen oder dass ich trauere, weil klar, mit dem habe ich 30 Jahre meines Lebens verbracht. Das war mein, ja, ein wichtiger Mensch und den kannte ich super gut und viele kannten den auch und mein Baby, ja, das kannten die Leute nicht, das haben die Leute nicht gesehen, das war so eine bizarre Vorstellung, sehr wenig konkret und als wäre es da nicht so legitim, Schmerz zu haben und zu leiden, obwohl es ist ja ein Teil von dir. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich finde schon, Mutter werden, schwanger sein, es ist so ein krasses Erlebnis irgendwie, sowas in dir wächst, was du einfach wahnsinnig liebst, ohne es zu kennen oder schon so in dein Leben irgendwie mit einschließt und Wünsche hast und dir Sachen ausmalst. Das ist so faszinierend. Und deswegen ist der Schmerz wahnsinnig groß. Es gibt so ein Bild, das kursiert auch in Foren im Internet, wenn es ums Thema Fehlgeburten, Trauer nach dem Kindstod geht. Es ist so eine Frau mit einem Loch im Bauch, dass es wirklich wie so ein Loch ist, wo man so durchfassen kann, als ob man einen Teil aus dir rausgerissen hat. So fühlt es sich an. Und ich finde, im Hinblick darauf ist es doch ja echt legitim, nachzuhaken und zu fragen, auch Monate später. Wie geht's dir damit?
Ja, und ich habe selbst eine Freundin, mit der habe ich vor kurzem auch geredet, die dann gesagt, die den Mann verloren, die Leute fragen immer am Todestag einmal im Jahr nach.
Ja.
Und dann fragen alle so gleichzeitig.
Stimmt,
ja?
Stimmt.
Und auf den Todestag bist du meistens innerlich irgendwie vorbereitet, weil du wie weißt, der kommt jetzt. Ja? Da weißt du schon. Also die Momente, wo du eigentlich so ganz down bist, die erwischen dich halt eben irgendeinen Donnerstagmittag um 3 Uhr, wo kein Mensch verfügbar ist und du im tiefsten Ding sitzt und da hast du wie das Gefühl, da musst du das dann mit dir selber ausmachen. Und das fand ich schon so ein gutes Bild für mich selber auch nochmal zu sagen, hey, wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, mir zu, weißt du, wie eine Sensibilität zu behalten, wann ist es denn wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel an die denke oder sowas, ja, dann mich zu kurz zu melden und einfach kurz anzudocken, auch eben unterm Jahr und einfach darauf zu verlassen, auch ein Stück weit, dass es vielleicht auch eine gute Intuition ist, jeweils oder sowas, ja. Und ich habe da schon gedacht, wir bräuchten eigentlich wie so eine Schulung, denke ich manchmal so, wie wir mit diesen Dingen umgehen, weil wir einfach so überfordert sind, weil ich glaube, wir haben das ja auch weggeschlossen aus dem Leben in ganz vielen Sachen. Das Sterben ist so unnormal für uns, dass wir dann einfach, wenn es passiert, völlig überfordert sind. Und eigentlich ist ja klar, dass jeder von uns Menschen verlieren wird. Also jeder Mensch, der bis jetzt je gelebt hat, hat Menschen verloren. Also von dem her ist es eigentlich krass so. Ja. Und das kann ich mir jetzt schon noch vorstellen. Wahrscheinlich wird es dann so sein im Oktober bei dir. Dann sind ganz viele so und dann ist es wie abgehakt. Erstmal wieder. Ja.
Ja, also es gibt auch so einen Satz, den sagt man ganz oft und den habe ich, glaube ich, früher auch gesagt, zu Trauernden, zu Leidenden, dieses melde dich, wenn du was brauchst.
Ja.
Und das ist wirklich ein Satz, ich hüte mich davor, den je wieder auszusprechen, jemandem gegenüber, dem es schlecht geht, weil ich ganz ehrlich sagen muss, nee, ich werde mich nicht melden, wenn ich dich brauche. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann heule ich irgendwo in der Ecke oder was auch immer, mache mein Ding. Ich melde mich dann nicht, sondern bitte, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der gerade einen Verlust erlitten hat, was auch immer für eine Art Verlust, melde du dich, also geh auf die Person zu und zeig einfach, hey, ich denke an dich. Und wenn es so eine kleine Nachricht ist, es muss kein Brief sein und auch kein Geschenk, darum geht es gar nicht, dieses einfach signalisieren, hey, ich denke an dich. Ich hatte ganz viele Leute, die waren auch bestimmt überfordert mit dem Thema. Das waren teilweise Frauen, die kinderlos sind, die gar keinen Bezug zu dem Thema haben, aber die haben mir geschrieben, hey, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie es dir geht, aber ich denke an dich oder ich bete für dich. Das sind zwei Sätze, das ist so schön. Und wie gesagt, es muss nicht das große Ding sein. Und nee, bitte nicht nur am Todestag oder was auch immer, sondern einfach mal zwischendrin, ja, wenn du an denjenigen denkst oder so. Und wie gesagt, dieser Satz, melde dich, wenn du mich brauchst oder wenn du was brauchst. Nee. Nee. Also ich hatte auch Leute, die ganz bewusst zu mir gesagt haben, die Ähnliches erlebt haben. Wobei in dem Fall war das, die haben ein schwerbehindertes Kind bekommen, was lebt. Aber es war auch so, keiner hat sich getraut zu gratulieren nach der Geburt.
Ach, so schlimm, ja.
Und die Leute haben ganz am Anfang noch gesagt, oh, es tut mir voll leid, aber dann waren sie wie weg. Und die waren dann auch lange im Krankenhaus und ein bisschen isoliert und so weiter. Und diejenige hat dann zu mir gesagt, hey du, wenn es soweit ist, ich werde dich anrufen. Einfach dich anrufen, immer mal wieder. Und wenn du nicht rangehst, ist voll okay, aber ich rufe dich an. Ich spreche dir was auf die Mailbox, ich zeige dir, ich denke an dich. Dann guckst du auf dein Handy und siehst, hey, voll schön, sie hat mich angerufen, sie will einfach nur wissen, wie es mir geht oder keine Ahnung, vielleicht beten wir auch zusammen am Telefon, ich weiß es nicht. Das ist so schön. Und da bin ich dieses Mal, dadurch, dass ich eben offensiv damit umgegangen bin, Leuten begegnet, noch während der Schwangerschaft und danach, die einfach damit umgehen konnten und mir echt eine Stütze waren. Dadurch, dass es mir zu Beginn der Schwangerschaft körperlich auch sehr schlecht ging, habe ich vereinzelte Kollegen, zwei, eingeweiht recht früh, als die Schwangerschaft auch noch nicht offiziell war und ich noch unterrichtet habe, obwohl man wegen Covid das eigentlich nicht durfte. Aber ich dachte mir, ey, wenn ich jetzt zu Hause bin, fällt mir voll die Decke auf den Kopf. Mir war wahnsinnig übel. Und ich war so froh, dass ich Leute eingeweiht hatte, weil es Momente gab in so einer Klausuraufsicht, wo ich merkte, okay, jetzt muss ich mich dann übergeben, dass ich einfach nur froh war, dass ich jemanden hatte, den ich kurz anschreiben konnte. Kannst du mal eben kommen und einen Blick auf die Klasse werfen, während ich kurz verdünnisiere? Und auch das ist so ein bisschen, nehmen die Leute was ab. Das hat mir wahnsinnig gut dieses Mal. Und da, glaube ich, kann ich auch zu raten, dass man ja das nicht allein mit sich ausmacht.
Ja. Ich meine, du hast jetzt auch den direkten Vergleich zu dem, wie du es davor gemacht hast. Wenn du jetzt überlegst, was war der Antrieb? Also weißt du, warum redet man nicht darüber? Hat man Angst, den Leuten auf die Nerven zu gehen? Oder was glaubst du, was es ist als Motiv? Will man sich selber schützen?
Das ist ein bisschen ja auch was sehr Intimes. Gerade so das Thema Geburt, weil es auch was sehr Körperliches ist, aber eben nicht so eine klassische Krankheit oder sowas. Da wäre es vielleicht nochmal leichter zu sagen, ey, guck, jetzt habe ich mir beide Beine gebrochen, jetzt brauche ich auch Hilfe, ja, weil es offensichtlich ist, dass du Hilfe brauchst. Vielleicht, weil es was Intimes ist, habe ich mich nicht so getraut, darüber zu sprechen. Dann war der andere Punkt dieses, ich dachte mir, ja, das ist irgendwie normal, weil so viele Frauen das erleben, man hört es ja. Und dann denkt man sich so, ja, dann gehört es einfach dazu und schon auch immer, ja, irgendwann ist es dann vorbei und dann kommt ein gesundes Kind, ja. Und natürlich auch bei mir jetzt zumindest, aber das ist, glaube ich, was ganz Individuelles, schon so, dass ganz vieles in meinem Leben so super gut läuft und die Leute auch irgendwie gar nicht sich vorstellen können, habe ich jetzt auch gemerkt bei der Reaktion mancher Leute, das, was nicht läuft, ja, weil ich bin so die, da klappt alles so hier, ne, irgendwie Familie, also nicht die, die ich wirklich gern hätte mit den vielen Kindern, aber ja, ich habe eine Tochter und die ist gesund und es ist super und ich habe einen Job, der mich total erfüllt, ja, also ich bin wirklich wahnsinnig glücklich in meinem Beruf und das mit den Schülern, das läuft, ich habe einen Freundeskreis, ich habe eine Gemeinde, oder will man irgendwie sich ja auch manchmal nicht so eingestehen, dass es da was gibt, was nicht läuft und dass es was ganz, ganz Großes ist. Und deswegen habe ich nicht nur die Fehlgeburten teilweise unter den Tisch fallen lassen und nicht drüber gesprochen, sondern ich habe sogar immer wieder, wenn ich darauf angesprochen wurde, hey, du hast nur ein Kind, wollt ihr nicht irgendwie mehr? Gerade im christlichen Umfeld ist es ja schon so was.
Leider immer noch was, das man fragt, ja.
Genau, was leider immer mal wieder Thema ist, auch gern mal so lachend, so hey, wir haben fünf und du nur mit einem, ein Kind ist kein Kind, ja. Solche Sprüche habe ich schon gehört. Und dann habe ich auch nicht den Mut gehabt zu sagen, ich habe leider nur ein Kind an meiner Hand, aber ganz viel in meinem Herzen und weiß nicht, ist es Scham? Das hat mich so weit dazu gebracht, dass ich manchmal gesagt habe, ah ja, wir wollen auch überhaupt nicht noch mehr Kinder. Also wir haben das eine und es ist super so und ich habe voll viel zu tun im Job und so. Da ist gerade gar keine Zeit, gar kein Platz. Also das habe ich Leuten gesagt. Eigentlich, ja, eine Lüge. Aber es war, um mich selbst zu schützen, damit auch keiner nachhakt. Damit die Leute sagen, okay, ja, die will nicht. Dann halt nicht. Und ich bin nicht der Meinung, das möchte ich kurz klarstellen, dass man viele Kinder haben muss, um eine glückliche Frau zu sein. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber trotzdem war das in dem Fall jetzt nicht die Wahrheit, nee. Weil der Wunsch nach einem Kind war da. Eine Sehnsucht sogar.
Ja, und also du hast schon richtig gesagt, man denkt ja nicht, dass man viele Kinder unbedingt haben muss. Aber es ist schon so ein bisschen, du hast es am Anfang auch schon gesagt, ein Stück weit hat man wie das Gefühl, das ist auch meine Bestimmung eigentlich. Ich habe so ein bisschen manchmal gesagt, das ist meine Identität als Frau, die ich nicht ganz erfüllen kann. So hat sich es für mich manchmal angefühlt, dass ich habe mich als Versagerin gefühlt, die das, was sie, wofür sie eigentlich da ist, nicht bringt. So. Und das hat also mit mir selber auch was gemacht. Und ich glaube schon, dass da auch so ein Charme reinspielen kann, dass du das deswegen auch halt, ja, dass man da auch wie ein bisschen denkt, nee, ich bin ja eine Frau, ich muss doch Kinder kriegen, was mache ich denn sonst? Das ist ja nicht wahr, ja. Aber es ist schon noch so ein altes Denken, was man, wenn man es nicht hinterfragt, einfach mit sich mitnimmt über Jahre. So. Ja. Und klar, dann erlebt man auch das weiß ich auch, ich war da eher offensiv und habe immer, wenn Leute so blöde Sprüche gemacht haben, habe ich gesagt, wir hätten gerne mehr, ja, dann sind sie nämlich schnell still. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht immer so, sind nicht die super Momente im Leben, ja, muss man ja schon auch sagen. Aber ich habe eben auch, weil ich finde, es gibt sehr viel, man redet sehr viel so unachtsam, ja, um irgendwelche Stillen zu füllen oder sowas, solche dummen Sachen wie ein Kind ist kein Kind. Und ja, da habe ich, deswegen habe ich, auch wenn Leute zum Beispiel so Sachen gesagt haben wie, ja, wir planen, dass ein Sommerkind wird oder so. Mhm. Ja. So Zeug, da konnte ich mir das dann teilweise wirklich nicht verkneifen, zu sagen, ja, wenn man sich das leisten kann, sowas zu planen, dann ist ja schön, das ist aber nicht die Normalität. So einfach so, um ein bisschen aufzuzeigen, hey, wir haben da manchmal fast eine Unverschämtheit, wie wir solche Dinge als normal annehmen, die aber viel für viele Leute leider nicht die Normalität sind. Ja.
Das ist etwas, wozu ich jetzt auch durchaus fähig wäre, also mich da auch zu wehren, in Anführungszeichen. Aber klar, dieses Warum, was du auch schon angesprochen hast, dieses, ich soll doch eigentlich Kinder kriegen als Frau, aber warum klappt es bei mir nicht, war für mich gerade in der Phase, in dieser ersten Phase der akuten Trauer ganz groß und stark. Ich hatte auch das Gefühl, um mich rum haben alle Kinder.
Ja, das fühlt sich an.
Und alle sind schwanger. Alle sind schwanger. Du siehst nichts anderes mehr. Du siehst Kinder wägen. Du hörst Babys schreien. Du wirst fast wahnsinnig. Es gab Momente, da saß ich auf dem Sofa, geöffnetes Fenster, und dann schreit ein Baby und mir wird schlecht. Du hältst es kaum aus. Und da ist dieses Warum sehr, sehr groß. Dieses Warum alle anderen, nur ich nicht. Es gab einen Moment, da war ich im Freibad in den Pfingstferien, also ein paar Wochen nach der Geburt, und direkt neben uns hat sich ein junges Paar hingelegt mit einem Neugeborenen, sehr kleines Baby, wo ich schon dachte, okay, Freibad, weiß ich nicht, muss das jetzt sein. Hatte keine Mütze auf, lag in der Sonne, die Mutter hat sich mit einer Zigarette irgendwie daneben gesetzt und bei mir gingen alle Alarmglocken an. Ich dachte mir so, warum die? Also es ist jetzt auch irgendwie vielleicht fies, aber in dem Moment war es so stark. Warum die, die sich nicht drum schert, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich nicht. Ja, ich möchte dieses Kind haben, ich will ihm so viel geben, ich habe so viel Liebe, ich habe alles. Und dann denkst du nur so, Mann. Ja, also ja, ich würde nie wieder, wenn ich das je gemacht habe, weiß ich gar nicht, aber sowas so nachhaken oder auch zu kinderlosen Paaren sagen, na, wollt ihr nicht mal loslegen? Jetzt seid ihr verheiratet, ne? Jetzt wär's doch mal an der Zeit. Nee, es ist so ein sensibles Thema und es ist schon mir sehr, sehr bewusst mittlerweile und ich habe mich lang gefragt, wozu das gut war, dass ich das alles erlebt habe. Ich glaube, eine richtige Antwort habe ich nicht drauf gefunden. Also ich ging schon irgendwann von diesem Warum oder warum ich weg hin zu okay, und wie geht's jetzt weiter? Ja, ein bisschen nach vorne gucken. Man sagt ja immer, alles passiert aus einem Grund. Den habe ich jetzt noch nicht so richtig eruieren können. Ich weiß auch nicht, ob ich den jemals verstehe.
Ja, ja, und das finde ich auch eine wichtige Frage. Ist es tatsächlich so, dass alles aus einem Grund passiert? Ich bin da eigentlich inzwischen nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt nicht für mich ein theologisches Konstrukt, sondern das ist für mich ein Erfahrungskonstrukt, wo ich mich einfach frage, ist es nicht einfach auch so, dass wir in dieser Welt leben und diese Welt hat Marken und Fehler und ist kaputt in vielen und dadurch sind Sachen so und nicht alles hat einen Grund. Also es ist schon, ich finde es wichtig, dass wir was Gutes draus machen, aber ich finde es ganz schwierig, in solchen Dingen einen Sinn und am besten noch irgendwer hat es beauftragt, rauszulesen. Und das glaube ich, da haben die Christen sich auch die Sache sehr leicht gemacht in manchem. So, Gott wird schon wissen, so solche Sachen und er schickt das Tal und hilft dir durch und so. Bullshit, also ich weiß nicht, tut mir leid.
Da habe ich schon auch meine Schwierigkeiten mit. Also ich habe auch Sachen gehört wie, naja, Gott hat dir diese Aufgabe gegeben, weil er wusste, dass du sie meisterst.
Ja, genau.
Oder dieses, er hat einen Plan, du wirst schon sehen, wofür das alles gut ist. Wie gesagt, ich sehe das nicht, ich kann es nicht sehen, ich weiß nicht, ob ich es jemals sehen kann. Was ich jetzt merke, ist, dass ich schon durch meine Erfahrung irgendwie mal eine Hilfe sein kann für andere.
Ja.
Und das ist mir jetzt tatsächlich, ich muss sagen, leider seit meiner letzten Fehlgeburt jetzt schon zweimal im Freundesbekanntenkreis ist Ähnliches passiert, dass eine Freundin, eine Bekannte eben ein Kind verloren hat. Und dann war ich da. Und auch jetzt, wenn ich von Leuten höre, kürzlich erst mitbekommen von jemandem, den ich kaum kenne, nur über Ecken, ich habe sie über Insta einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, hör zu, ich habe Ähnliches erlebt. Wenn du dich austauschen willst, musst du natürlich auch nicht einfach das Angebot machen. Und ich habe erlebt, wie dankbar Frauen dafür sind. Und so wäre ich es auch gewesen. Wahrscheinlich früher auch schon, wenn das jemand angeboten hätte. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, in meinem Schmerz, den ich immer noch habe, kann ich trotzdem was Gutes tun, indem ich für andere da bin. Das ist schon auch eine Erfüllung. Das macht es nicht wieder gut. Das macht es auch nicht besser oder legitim. Aber das ist was Positives, was ich daraus irgendwie mitnehmen kann, glaube ich.
Ja, das fand ich auch. Und ich hatte schon auch das Gefühl, sowohl für diese Thematik macht es einen sensibler, aber ich hatte schon auch das Gefühl, die Tiefe der Gefühle, die man selber dadurch erlebt hat, die ist dann trotzdem auch was, was du mitnimmst und was du auch lernst zu übertragen auf andere Gefühle. Also ich würde jetzt trotzdem auch sagen, ich kann auch an anderen Situationen anders teilnehmen, wie ich das jetzt davor konnte, obwohl ich es nicht genau identisch durchgemacht habe, einfach weil ich weiß, wie so ein tiefes, krasses Gefühl sich anfühlt und ich mir wie auch ein bisschen vorstellen kann. Weil ich finde es eigentlich auch schade, weißt du, dass wir manchmal so ticken, dass wir eigentlich nur das nachempfinden können, was wir selber erlebt haben. Also da wünsche ich mir eigentlich auch, wenn wir jetzt so Gefühle studieren, wünsche ich mir auch, dass wir lernen zu übertragen und dann halt nicht das dann reinzulesen in die Gefühle von den anderen. Das ist auch wieder nicht das Ziel und zu denken, ich weiß jetzt ganz genau, wie jeder sich fühlt, aber trotzdem wie wahrzunehmen und mir kurz zu überlegen, wow, okay, ich kann mir jetzt wirklich gar nicht vorstellen, wie sich's anfühlt, aber ich kann mir vorstellen, wie sich Trauer oder wie sich andere Gefühle anfühlen und ich kann deswegen, ja, ich finde es jetzt noch schwierig, also weil ich will jetzt auch nicht, dass man soll auch nicht reinlesen. Die Brainy sagt irgendwo im Buch auch, man soll nicht denken, man wüsste, wie sich der andere fühlt und dann darauf reagieren. Aber vielleicht in dieses reinzugehen, zu sagen, okay, ich weiß, die Person erlebt gerade was Schweres und ich akzeptiere das Gefühl und ich frage sie, wie geht es dir damit? Und ich versuche da zu lernen und ich versuche einfach die Offenheit für das Gefühl zu haben. Mhm. Weil ich glaube, das Wichtige ist schon, kommt immer wieder im Buch auch vor, dass sie eigentlich sagt, wir müssen lernen zu fragen, was brauchst du? Was kann ich jetzt tun? Hast du es so und so gemeint? Bei mir kommt das an, ich lese das da rein. Ist das richtig? Und so diese Rückfragen auch zu stellen. Und da glaube ich schon, dass die sozusagen die Tiefe von einem Gefühl kann dich wie weicher machen. Vielleicht ist ein gutes Wort dafür. Für andere Gefühle auch. Und für überhaupt diese Bandbreite von der menschlichen Emotionalität.
Auf jeden Fall.
Weil, also da würde ich sagen, da war ich halt davor so. und es ist schon eine Traurigkeit, die du mitnimmst, finde ich, über solche Verluste. Die bleibt. Und die kommt immer wieder. Und dann gibt es Situationen, wo du Wochen, Monate lang nicht groß darüber nachdenkst und dann gibt es wieder Situationen, wo du denkst, da sind noch Kinder, die sind irgendwo und ich hoffe halt immer, ich sehe sie im Himmel wieder, das ist schon so meine Hoffnung, ja. Aber die sind halt nicht da, die sind einfach weg, das sind Teile, die ich nie kennenlernen durfte und unser Leben wäre ja ganz anders, wenn wir 6 Kinder hätten als nur 2, ja.
Ja, ich denke, was du ansprichst, diese Offenheit für die Gefühle anderer, es ist super wichtig und ja, das lernt man dadurch, durch dieses Trauern, wie du auch sagst, für andere Gefühle irgendwie empfänglicher zu sein. Ich denke schon, dass ich vorher auch schon ein empathischer Mensch war, aber dass mich das jetzt nochmal weitergebracht hat, indem dass ich manchmal zu sogar empfänglich bin für die Gefühle anderer, was ich gerade jetzt in meinem beruflichen Kontext, wo ich von der Klasse stehe, da manchmal ganz viel auch aufnehme von dem, was die Schüler mir spiegeln, was sie gar nicht sagen. Mhm. Manchmal schon. Mhm. Aber ganz oft spüre ich, und das habe ich gemerkt, jetzt gerade in den letzten Wochen oder in den letzten Wochen des letzten Schuljahres, war ich ja doch irgendwie wie noch geschwächt. Mhm. Und habe das da auch ganz stark empfunden, wie es anderen Leuten geht. Mhm. Und fast manchmal zu stark. Mhm. Aber es ist ja auch eine Gabe, ja. Mhm. Es ist ja auch schön, dass man dann für andere da ist und dass die Leute dann eben auch merken, hey, ja, was heißt, die versteht mich? Natürlich habe ich das Gefühl nicht 1:1 auch so gefühlt. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber oft ist es einfach nur auch signalisieren, hey, ich bin da und höre dir zu. Mhm. Ich war auch vielen Leuten dankbar, die einfach mir nur zugehört haben, die mir gar nicht gesagt haben, ah ja, das kenne ich, ah ja, genau. Oder mir Ratschläge gegeben haben. Manchmal willst du die ja gar nicht hören. Du willst nicht, dass jemand dir sagt, na ja, jetzt geh doch mal an die frische Luft. Bisschen Bewegung wäre gut. Du liegst seit 2 Tagen rum. Du willst manchmal einfach nur, dass jemand da ist. Hm. Vielleicht dich in den Arm nimmt, vielleicht auch nicht. Oder dir zuhört. Ja, das ist schon was. Ich hoffe, dass ich das irgendwie auch weitergeben und signalisieren kann, dass ich da jemand bin, der
mit aushält, gell?
So ein voll. Bisschen. Mhm. Eine Freundin hat zu mir gesagt, eine, die mich sehr, sehr eng begleitet die letzten Wochen, Monate, du musst da nicht allein durch. Mhm. Ja? Ich bin da. So dieses immer.
Wow.
Bedingungslose, ich bin da. Ja? Und das ist mega. Ja. Mhm.
Genau. Was ich noch spannend fände, jetzt glaubenstechnisch, wie ist es dir mit Gott gegangen in dem Ganzen?
Ja, also auch das hat sich sehr verändert im Laufe der letzten Jahre. Bei den ersten Fehlgeburten war ich noch nicht so mit Gott unterwegs. Das bin ich eigentlich noch nicht so lange. Mhm. Aber ich würde mal sagen, alles, was nach 2014 war mit den Fehlgeburten, da war ich schon so, dass ich mich auch nicht getraut habe, dann irgendwie wütend zu sein, weil ich eher akzeptiert habe und war so in dem Muster, ja, wird schon passen, wird schon einen Grund haben. Und jetzt, ich komme immer wieder auf diese letzte Fehlgeburt zurück, aber weil die für mich einfach so anders war als die anderen, habe ich mich auch getraut, mit all meiner Wut Und mit meiner Angst auch zu Gott zu gehen und die vor ihn hinzulegen und zu klagen und zu sagen, hey, das ist gerade ganz schlimm für mich. Warum passiert mir das? Mhm. Ich meine, die Psalmen sind ja voll davon, dass du das machen darfst, dass es voll okay ist, auch vor Gott zu kommen mit dem, was nicht gut ist. Nicht nur ihm immer zu danken und zu sagen, yay, ja, das ist so toll, wie du alles machst, sondern auch zu sagen, ich bin hier gerade an der Stelle in meinem Leben, die ist so schwer und ich kann nichts Schönes sehen. Und das habe ich mich getraut. Das ist das eine. Und ich habe auch nicht meinen Glauben irgendwie losgelassen oder dem weniger Platz gegeben, sondern fast das Gegenteil ist passiert. Also es begann dann in der Phase der Schwangerschaft, als wir dann wussten, das Kind ist nicht überlebensfähig, hatte ich sogar ein richtiges Bedürfnis, ganz viel Bibel zu lesen und auch mit Gott irgendwie ins Gespräch zu gehen. Was dann nach der Geburt, gab es eine Phase, da habe ich den Draht irgendwie nicht so gefunden, aber auch der kam wieder und es hat mir in dem Fall jetzt echt geholfen. Auch wenn es ein Auf und Ab war, es war nicht immer nur, ich lese glücklich in meiner Bibel und finde das irgendwie alles super, sondern wie gesagt, viel Klagen. Auch einfach den Schmerz mal formulieren, vor ihn hinlegen und einfach wissen, es ist okay.
Ja, ich finde es cool, wir hatten in der ersten Folge so ein bisschen das formuliert, wir haben einen Gott, der wirklich diese Gefühle aushält. Ja. Wir haben oft Christen, die Gefühle nicht aushalten, aber wir haben einen Gott, der sie aushält und wo du die ganze Bibel voll hast mit Geschichten, wo Jesus und Gott, wo sie das wie aushalten, wenn du Hiob überlegst. Ich finde auch diese Geschichte ganz toll mit der Frau, die da heult an Jesus seinen Füßen. Er geht ja da nicht hin und stellt sie ab, sondern er nimmt diesen Ausbruch einfach mit. Ja, finde ich so ein gutes Bild und wo ich dann einfach denke, da müssen wir uns auch Jesus zum Vorbild nehmen, dass wir diese Sachen einfach auch akzeptieren und geschehen lassen, weil es die einfach manchmal braucht, weil die wichtig und heilsam und in der Entwicklung von den Menschen halt eine große Rolle spielen können. Ja.
Genau, Gefühle zulassen, Schmerz zulassen, Trauer zulassen, ist eigentlich das Heilsamste, was man machen kann. Das zu unterdrücken war mein Weg eine Zeit lang, aber war kein guter. Und das hat natürlich auch mir jetzt gemacht, dass ich letztlich bei der letzten Trauer oder bei der jetzt akuten Trauer alle anderen Babys immer noch mitverarbeitet. Das kommt natürlich jedes Mal wieder hoch. Aber dieses Mal, weil ich mich so bewusst auseinandersetze, noch mal mehr. Und ich nehme auch therapeutische Hilfe in Anspruch. Und das ist auch was, was einfach mega gut tut, was ich nur
Ja, und was ich auch wieder da sagen, das haben wir auch gemacht, nachdem wir mehrere hatten. Und das würde ich sagen, man muss es fast machen. Ja. Also ich glaube, das sind wirklich so Punkte im Leben, die kannst du gar nicht alleine gut hinbekommen, sondern da brauchst du professionelle Unterstützung. Und das muss ja dann nicht für 50 Jahre sein. Ja? Also ich glaube, einmal bei einer Fehlgeburt waren wir vielleicht zweimal bei jemandem und beim anderen viel mehr. Ja, das ist dann auch unterschiedlich. Aber die zweimal waren, glaube ich, für uns essentiell. Das für jeden Einzelnen und auch für uns zusammen. Und deswegen finde ich das einen guten Punkt, dass du das sagst, ja.
Ja, was ich auch hatte dieses Mal, zum ersten Mal, war eine Hebamme, die mich begleitet hat während der Schwangerschaft, bei der Geburt und danach, die total auf meine Bedürfnisse gehört hat und die mir auch Tipps geben konnte, die leider natürlich auch schon viele tote Babys mit zur Welt gebracht hat. Das heißt, es war auch nicht für sie was Neues, sondern sie konnte dann auch sagen, hey, du hast die und die Möglichkeit mit deinem Kind nach der Geburt. Das waren auch Sachen, da habe ich mich vorher nicht mit auseinandergesetzt. Das war für mich so, also ich wollte es dann auch irgendwie weghaben. So, weißt du? So ein bisschen, jetzt ist das Baby nicht mehr da, okay, dann geht's Leben weiter. Und jetzt war das so, okay, ich setze mich damit auseinander. Und da hatte ich eben eine Ansprechpartnerin, die mir ganz konkret auch gesagt hat, hey, wenn ihr nach der Geburt das Baby bei euch haben wollt, das könnt ihr haben, so und so lang. Dann haben wir diese Schritte alle in die Wege leiten können, weil sie uns da auch an die Hand genommen hat und auch dafür gesorgt hat, dass wir einen Seelsorger hatten nach der Geburt, der dann da war, der nach Hause kam. Das hat total geholfen. Also da gibt es ja die Leute, die dafür ausgebildet sind. Das ist ja alles, eigentlich ist es alles da. Und man muss es nur irgendwie sich trauen, das auch in Anspruch zu nehmen. Und uns hat es mega geholfen, Also, aber das war jetzt auch unsere Art, damit umzugehen, ganz offensiv, dieses, ich sagte schon, Fotos vom Baby machen, ja, auch eine Beerdigung machen, diese Dinge, ja, das hat mir uns jetzt einfach sehr geholfen.
Vielen Dank. Der Einstieg im Kapitel vom Buch, das finde ich so ein wahnsinnig schönes Zitat. Trauer hält sich nicht an deine Pläne oder Wünsche. Trauer tut, was immer sie will und wann sie will. Sie hat deswegen ganz schön viel gemeinsam mit Liebe. Das finde ich einen schönen Abschluss auch noch für diese Folge. Ich würde dich aber noch bitten, wenn du noch einen Tipp hast, einen Buchtipp oder du hast auch vorher noch gesagt, du warst in so Trauerforen oder was war das, Verlustforen unterwegs, sowas Praktisches, wo man sich vielleicht da noch Hilfe holen kann.
Ja, also wir können ja vielleicht was verlinken, oder? Ansonsten habe ich ein Buch geschenkt bekommen von einer Mutter eines Schülers tatsächlich. Das trägt den Titel Leise wie ein Schmetterling. Und da geht es wirklich um den Abschied eben vom fehlgeborenen Kind. Und das tat mir auch echt gut zu lesen. Da war ganz vieles drin, was auch praktisch ist, teilweise auch ein bisschen medizinisches, warum kam es zur Fehlgeburt und so weiter, aber eben auch, ja, so die, wie soll ich sagen, theologische Sichtweise ein bisschen drin, aber es ist sehr, sehr einfühlsam und sehr lebensnah, weil da viele Erlebnisberichte von Frauen oder Familien drinstecken. Das tat mir sehr gut. Also das würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist auch ein ganz kleines handliches Büchlein, wo man einfach mal reingucken kann.
Ja,
Das
das habe
tat
ich
mir
auch
gut.
bekommen, auch geschenkt bekommen von jemandem tatsächlich damals. Ja, das ist echt gut. Ja, das verlinken wir auf jeden Fall.
Gut.
Und
Genau.
sonst eben Internet. Hast du
Ja,
da können wir
da können wir
machen
auch
wir einfach Links
ein paar
in die
Sachen verlinken,
Shownotes.
auf jeden
Genau.
Fall. Ja.
In den Shownotes von der Folge 25, da geht es darum, wenn der Partner stirbt, da sind auch noch einige Trauerverarbeitungsbücher verlinkt, da könnt ihr gerne auch noch reinschauen. Ich möchte euch einfach mit dieser Geschichte von der Lena einfach auch Mut machen, euch euren Gefühlen zu stellen, glaube ich. Das ist das, was ich jetzt hier mitnehme aus der Folge, dass es so wertvoll sein kann, wie sie das auch beschrieben hat, dass man sich den Sachen wirklich dann mal stellt, wenn sie kommen in der Fülle. Und das ist nicht nur in diesem Bereich so, sondern es ist auch bei anderen Gefühlen sicher wichtig, dass es nicht funktionieren wird auf lange Sicht, dass man die immer unterdrückt. Und deswegen machen wir auch diese ganzen Folgen jetzt hier. Und es geht auch noch weiter, also in den nächsten Wochen in dieser Gefühlsweltreihe. Wenn ihr sagt, oh, das finde ich alles mega spannend, immer wieder die Empfehlung, dass ihr euch das Brené Brown Buch kauft, Atlas of the Heart, eben leider nur auf Englisch erhältlich. Aber man kann es sich auch durchaus erarbeiten, das ist möglich. Ich möchte euch noch, wenn ihr euch das angesprochen hat, auch noch ein Bild, ein Kunstwerk, was in dem Buch auch gezeigt wird, an dir, ja, so ein bisschen ans Herz legen. Ich fand das ein wahnsinnig schönes Bild. Das heißt Dark Elegy von der Suze Ellen Lovenstein, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und also einfach mal Dark Elegy googeln und das ist ja so ein Kunstwerk, was gemacht wurde, nachdem es einen Flugzeugabsturz gibt und die hat sozusagen für die ganzen Mütter, die einen Verlust haben, jeweils eine Figur, die trauert, also Menschen, also ich glaube fast so groß wie ein Mensch sind die, also so eine ganze Wiese. Schaut euch das mal an, das ist, finde ich, so ein wahnsinnig ansprechendes Bild. So unterschiedlich wie diese Frauen trauern, so unterschiedlich sind wir einfach auch als Menschen und bei jedem sieht es anders aus. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns eben diesen Gefühlen stellen. Sage ich vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, dir nochmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das Teilen von deiner Weisheit und von deinen Erlebnissen. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Zukunft. Danke. Tschüss.
Ciao.